unsere Körper, die zu Teletubbies werden in diesem digitalen, in dieser digitalen Arbeit.
Wie es eigentlich möglich sein kann, dass wir in diesen digitalen Zeiten trotzdem eine Community irgendwie bilden und denken können, weil ich glaube, es ist gerade unglaublich wichtig, dass wir Wege finden, subversive Wege finden, miteinander zu kommunizieren.
Offline, der Podcast der HFG Offenbach.
Herzlich willkommen zur 15. Folge des Podcasts Offline der Hochschule für Gestaltung Offenbach, in dem wir uns die großen Fragen zur Zukunft stellen wollen. Der Podcast bereitet die Ausstellung aus heutiger Sicht im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt vor, die im April eröffnet. Mein Name ist Felix Kosok und ich bin der Host dieses Podcasts und heute wollen wir uns die Frage stellen, können wir die Zukunft performen? Denn wir alle performen, jeden Tag. Auf der Arbeit sollen wir Performance abliefern. Im Zoom-Meeting wird auch jede kleine Kachel irgendwie zu einer Bühne, auf der wir performen. Unsere Instagram-Posts werden die Likes gemessen und die performen mal schlechter und mal besser. Und auch die Performance dieses Podcasts wird ja tatsächlich regelmäßig analysiert und überprüft. Aber was hat diese alltägliche Verwendung des Wortes Performance denn eigentlich mit dem künstlerischen Feld zu tun? Warum ist es gerade spannend, sich in der Kunst mit dem eigenen Körper als künstlerisches Mittel auseinanderzusetzen? Und schließlich die Frage dieses Podcasts noch einmal, können wir dann eigentlich auch die Zukunft performen? Diese Frage möchte ich mit zwei Gästen diskutieren. Kerstin Schmelker ist Performance-Künstlerin, in deren künstlerische Arbeit Live-Performances, Performances vor der Kamera, also Live-Events, mit begehbaren Installationen, Film und Publikation verbunden und dementsprechend erweitert werden. Seit 2019 ist sie Professorin für Performance im erweiterten Feld an der HFG in Offenbach. Hallo Kerstin.
Hallo Felix.
Da ihr für die kommende Ausstellung aus heutiger Sicht ein recht umfangreiches Performance-Programm plant, was ja auch zur Frage der heutigen Folge passt, tada, hast du einen Studenten mitgebracht, der intensiv an dem Projekt mitarbeitet. Möchtest du mal Luca Ganz vorstellen?
Ich kann es versuchen. Ich habe Luca Ganz eingeladen. Er ist Studierender an der HFG, hauptsächlich im Moment im Bereich Performance im erweiterten Feld. Er studiert aber auch an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main Theologie. Und für den Recording Room, unser Projekt bei der Ausstellung aus heutiger Sicht, hat er nicht nur einen eigenen einwöchigen Beitrag, den er gestaltet, sondern hat auch ein Technikteam zusammengestellt, das für die Abwicklung der Performances und der Livestreams in diesem Projekt zuständig ist. Aber Luca, vielleicht willst du selbst Besseres über dich sagen.
Nein, vielen Dank. Damit bin ich zufrieden.
Danke auch fürs Vorbeikommen und fürs Zeitfinden für den Podcast, trotz der stressigen Vorbereitung gerade, wie ich mir vorstellen kann. Wir beginnen ja jede Folge mit einem kleinen Frage-Antwort-Spiel, wo ihr kurz und intuitiv auf meine Fragen antworten könnt, damit wir ins Gespräch kommen. Und die erste Frage wäre, wenn ihr ein Verbrechen begehen könntet, ohne dass ihr jemals dafür erwischt werdet oder zur Rechenschaft gezogen werdet, welches Verbrechen wäre das?
Du meinst jetzt welche Art? Also jetzt Mord oder... Ich würde sagen, typisch weiblich, würde vergiften.
oh Gott. Ich würde im WDR einbrechen.
Und wenn jetzt im Museum Angewandte Kunst im April ihr einen kaputten Fernseher bekommt, um eure Arbeit zu zeigen, und der Fernseher ist dementsprechend kaputt, weil man kann nur entweder Ton hören oder Bild zeigen, für was von beiden würdet ihr euch entscheiden? Also Ton oder Bild?
Ich Bild.
Dann übernehme ich den Ton, dann haben wir beides wieder.
Und als letztes die Frage, wenn ihr eine Superkraft haben könntet, welche wäre das?
Oh. Luca, magst du anfangen?
Ja, ich hab was. Ich würde gerne Premiere Pro richtig gut können.
Oh, das ist doch keine Superkraft.
Oh doch, oder? Aber sag du mal.
Ich glaube Fliegen.
Ja, ich bin auch ein großer Fan vom Fliegen immer. Allein um meine ganzen Kindheitsträume zu erfüllen. Aber wir wollen ja heute gar nicht nur über Superkräfte sprechen, vielleicht auch, sondern über Performance im erweiterten Feld und vielleicht auch noch über das gesellschaftliche Ganze drumherum. Aber zunächst müssen wir vielleicht meine Begriffsverwirrung vom Anfang aufklären. Also Performatives begegnet einem in vielen Bereichen, zum Beispiel im Theater, auch auf der Bühne, bei Musikkonzerten oder eben in diesem neudeutschen Management-Sprech, wo die ganze Zeit von Performance geredet wird, ebenso wie im Marketing. Aber vor allem kommt der Begriff ja eigentlich aus der Kunst. Was versteht ihr also genau unter Performance Art und was macht auch vielleicht den Unterschied dieser Kunstform zu den benannten Feldern aus?
Ja, also es ist schon, wie du sagst, es gibt natürlich die Performance im Alltag, die Performance im Leben. Wir performen, um zu lernen von Anfang an, von Kindheit an. Und wir performen auch, um in der Gesellschaft, in der wir leben, zu überleben. Dann gibt es dieses, was du auch ansprichst, dass Alltagsgegenstände sozusagen, wie die unseren Alltag optimieren sollen. Von denen spricht man so seit, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahren plötzlich von Performance, also die Performance einer Zahnbürste oder eines Mikrofaserlappens, der wie ein Magnet Staub anzieht oder sowas. Turnschuhe haben auch eine Performance, aber eben auch Aktien oder die Performance einer Bank. Und in der Kunst ist es interessant, dass man immer sagt, dass Performance oder dass man Performance immer mit etwas verbindet, was per se antikapitalistisch ist oder zumindest schwer oder nicht verkäuflich. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man sich, glaube ich, abgrenzen will von den anderen Bereichen, wo Performance stattfindet. Also wie du auch ansprichst, im Theater zum Beispiel. Also es geht um diese Abgrenzung und es ist auch immer wichtig, dass man, also zum Beispiel, wenn die Performance, was sie ja oft tut, Formate annimmt aus der Unterhaltungsindustrie oder die bearbeitet, dann wird oft verlangt, dass sie es in einer Metaebene tut. Also jetzt eine künstlerische Performance, die zum Beispiel ein Musikvideo zitiert, die soll dann kritisch dem gegenüberstehen oder vielleicht sogar kritisch der ganzen Musikindustrie gegenüberstehen oder irgendeine Art von Metaebene haben. Und wenn die das nicht hat, dann fällt die Arbeit oft durch, weil die Leute damit in der Kunstwelt nicht umgehen können. Und dann ist, was auch interessant ist, dass man ja auch erst in den letzten 10 bis 15 Jahren auch so die Performance wiederum so beliebt geworden ist in der Kunstwelt. Es gab ja auch davor eine Zeit, wo das eine ganz peinliche Sache war, von der man sich gerne ferngehalten hat, weil am Ende sollte man noch mitmachen oder so und hatte eigentlich gar keinen besonders guten Ruf. Und die Leute, die in der Zeit sozialisiert sind, die haben noch immer so einen leichten Ekel und verstehen das oft nicht so und sagen, wow, diese körperliche Entäußerung. Und ich finde, da steckt schon viel drin. Einerseits die Idee, dass die Performance das Innere nach außen kehrt, aber auch, dass es etwas mit Entäußerung, also was ja so ist, ein bisschen wie Veräußerung, also dem Verkauf des Körpers, was irgendwie so ein Tabu ist in unserer Gesellschaft, zu tun hat. Also gar nichts Antikapitalistisches eigentlich.
Das finde ich einen ziemlich spannenden Punkt. Also dieses mit dem, dass von der Performance ein kritischer Einsatz verlangt wird auf eine Art und Weise. Also was du angesprochen hast mit dieser Metaebene, die verhandelt wird. Und zugleich es scheinbar so einen Phasen gibt, in der die Kritik vielleicht gar nicht mehr so wirkungsvoll ist. Wenn es irgendwann eklig wird und so Mitmachkunst war vor, sage ich mal, 10 Jahren und jetzt auf einmal dieser kritische Impuls wieder interessant wird. Ist da vielleicht was dran, dass das auch das Besondere der Performance ist?
Naja, es ist vor allem besonders, dass man eben eigentlich sehr viel, dass es so diese Abgrenzung oder diese Unterscheidung gar nicht so geben muss, finde ich. Weil also es kann sich total unterscheiden, aber es muss sich zum Beispiel total nicht. Also man kann als Performance-Künstlerin etwas machen, das vielleicht genauso ist wie ein Theaterstück, was auch in einem Theater stattfinden würde. Man kann aber auch etwas machen, was nie in einem Theater funktionieren könnte. Man kann gar keine Performance selber machen, sondern eine Situation schaffen, auf die andere Leute mit einer Performance reagieren müssen, zum Beispiel ein Publikum. Also der Vorteil der Performance in der bildenden Kunst ist ja eben, dass man diese ganzen normativen Regelungen viel weniger hat. Also ich kann bestimmen, wann das Licht an- und ausgeht. Ich muss nicht alle Inhalte mit einem Redakteur oder einer Redakteurin wie im Theater besprechen. Ich muss mich mit den Kuratorinnen streiten, ja. Aber es ist, glaube ich, relativ, also das Budget ist kleiner, aber der Möglichkeitsraum ist viel größer, würde ich sagen.
Also Performance lebt auch davon, dass sie gar nicht so stark durch Regeln begrenzt wird, also dass man gar nicht alles vorher vielleicht auch schon definieren kann, was passieren wird, obwohl man natürlich auf eine gewisse Art und Weise einen Rahmen und ein Setting schafft, in dem etwas passieren soll. Habe ich das richtig verstanden?
Das muss nicht, also das kann zumindest so sein und man kann eben, und es lebt natürlich ganz, also ich glaube, sehr viele der Performances leben davon, dass sie eben dieses jetzt auf Record drücken, also diesen Jetzt-Moment und jetzt diese was noch passiert noch ein Stück mehr mit der Arbeit, wenn sie realisiert wird, als jetzt ein quasi fertiges Stück, wo die Beleuchter jeden Light-Cue wissen müssen und alles halt vor geprobt ist, gibt es, glaube ich, diesen Mehrwert, der durch eine Realisierung passiert, auch für, nicht zuletzt, glaube ich, für die Performance-Künstlerin selber. Also, dass da noch was passiert, wenn es plötzlich in der Welt ist. Ja.
Ja, da würde ich vielleicht sogar kurz einhaken mit einem kleinen Schlingensicht-Zitat. und das wäre nämlich mein persönlicher Zugang, irgendwie gerade dieses, es passiert in dem Moment, also man ist in dem Moment irgendwie auch von dem, was man selber macht, vielleicht, man fordert heraus, dass man davon selber überrascht ist und Schlingensief hat das mal in eine Kamera bei U3000 geschrien, es muss auch okay sein, dass ich was verstehe, erst während ich das mache oder auch erst nachdem ich das mache und das ist so, was ich mit der Performance-Kunst irgendwie persönlich assoziiere, aber ob das jetzt nur die Performance-Kunst ist, das ist ja eigentlich dann so ähnlich wie so ein Action-Painting zum Beispiel, was ja auch in dem Moment erst sich realisiert oder so. Also da ist es schwer, glaube ich, die Abgrenzung zu anderen Kunstformen so klar zu definieren, aber das ist auf jeden Fall das, was mich persönlich an Performance sehr fasziniert.
Das stelle ich mir auch vor als etwas, was man eigentlich schwer lernen oder lehren und beibringen kann. Wie ist da deine Erfahrung so als Studierender im Performance-Feld?
Da war ich auf jeden Fall erstmal sehr überrascht, wie Kerstin das angefangen hat. Wir haben uns nämlich erstmal auf die Matte geschickt. Zum Liegestützen machen und ja, hat ich habe mir das immer als was sehr Konzeptuelles vorgestellt, also wie schon gesagt, es geht ja um diese Abgrenzung so ein bisschen, also räumliche Abgrenzung, es gibt dann einen Bereich, der ist der Bereich der Performance, zum Beispiel eine Bühne oder ein Museumsraum oder es gibt eine zeitliche Abgrenzung, es fängt jetzt an und es hört irgendwann auf und da habe ich irgendwie sehr viel mehr drüber nachgedacht, als tatsächlich über die Was muss ich eigentlich können? Was muss ich eigentlich an mir selber verändern? Welche Skills brauche ich, um vielleicht auch mit diesem Überraschungsmoment so agieren zu können? Also mit dieser direkten Interaktion zum Beispiel mit einem Publikum, dass das ja eine körperliche Anstrengung irgendwie auch ist. Und genau, und das fand ich sehr, sehr inspirierend. Also das hat mir sehr auf jeden Fall viel, viel, viel geholfen, erstmal nicht nachzudenken, sondern Liegestützen. Habe ich das gut zusammengefasst?
Schön, ja.
Ja, du sprichst die Körperlichkeit an oder mit den Workout als Studienseminar bei Kerstin Schmelker in der HFG Offenbach ist natürlich auch der Körper extrem mitthematisiert. Der steht ja, wenn man so will, als Ausdrucksmittel im Zentrum dieser Kunstform. Muss nicht immer der Körper der Künstlerin oder des Künstlers sein, können ja auch Performerinnen und Performer sein. Aber der Impuls war natürlich schon, weg vom Werk zu gehen, weg vom fertigen Objekt, was sich eben leichter konsumieren lässt, sage ich mal, oder zumindest an eine Wand hängen lässt, als jetzt ein Performance-Piece, wo es dann um körperliche Kopräsenz und um das Ereignishafte auch geht. Warum ist dieser Fokus auf den Körper oder überhaupt den Körper mal ins Zentrum der Kunst zu rücken so interessant?
Einerseits, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, dass die Performance-Kunst in der letzten Dekade ja auch so geboomt ist, aber natürlich ist es gleichzeitig etwas, eine Tätigkeit, die total alt ist, plus ist es etwas, das wir in unserem Leben halt schon sehr früh machen und also jeder kann ja per se malen, jeder kann zeichnen, Skulpturen bauen, kochen, Performances machen, wenn man, also was ich vorher gesagt habe, dass man eben dass wir das alles von Kinder auf machen. Und wenn man das aber eben dann als erwachsener Mensch, glaube ich, ernsthaft sozusagen sich damit auseinandersetzen möchte oder es vielleicht sogar als alleinige Kunstform machen möchte, dann muss man ganz andere Sachen durchwandern und dann passiert im besten Fall das, dass man zum Schluss eigentlich wieder ein bisschen da landet und was kann, was man als Kind konnte mal. Das ist meine Erfahrung. Und das ist oft ein gar nicht so einfacher Weg, weil wir natürlich viele Sachen verlernen oder andere Leute Situationen schaffen, die Gesellschaftssituation schafft, dass wir das verlernen. Und das ist, glaube ich, nicht nur in der Performance-Kunst so, sondern in vielen Kunstrichtungen. Und dann ist es aber, glaube ich, halt auch einfach so ein direkter, man hat den Körper immer bei sich, ne? Es fühlt sich autonom an, es macht die Performance auch attraktiv. Das stimmt dann bei der Realisierung oft nicht so, weil man zum Beispiel gerade in der jetzigen Situation Aufnahmewerkzeuge braucht und das stellt auch wieder so ein eigenes Feld dar. Man oder hat andere Parameter in der Realität, wie auch jetzt gerade, die das natürlich erschweren. Aber erstmal ist es eben etwas sehr Direktes und Ursprüngliches. Das, glaube ich, ist die Attraktion auch daran.
Auch da würde ich auch gleich anschließen, so meine Position so ein bisschen aus dem Theologiefeld so rüber zu kommen, weil tatsächlich bin ich erst durch einige so Überlegungen, die auch seit den 90er Jahren in der Theologie gemacht werden, dass man eben sich nicht nur mit den Texten auseinandersetzt in diesen Wissenschaften, sondern auch mit den Performanzen, die dem zugrunde liegen. Also jede Kirche oder jedes gesellschaftliche Zusammenkommen kann ja als eine Performance irgendwie verstanden werden, wo eben was geplant wird, wo Menschen sich vorbereiten, dann was ausführen und danach ein spirituelles Erlebnis haben oder was auch immer für ein Erlebnis. Und dass es da also so einen ganz engen Bezug auch zur Geschichte der Menschheit gibt, die Performance irgendwie ausmacht, weil es so ein elementarer Bestandteil der menschlichen Konstitution vielleicht ist. Und da eben, glaube ich, auch ein Potenzial liegt, dass man irgendwie sagt, wir gehen jetzt an alle möglichen Disziplinen auch nochmal mit diesem performativen Blick ran und fragen uns, ja, wie haben die Leute da eigentlich interagiert? Und nicht nur, toll, die haben einen Text geschrieben und das sind die Ideen, sondern die Ideen müssen auch immer irgendwie belegt werden durch so eine Performance, wie zum Beispiel in Gottesdienst oder auch unabhängig vom Christlichen, vielleicht ja auch eine Sport- oder Meditationspraxis.
Die Verkörperung finde ich auch wieder sehr interessant. Ich war jetzt gar nicht auf diesen theologischen Aspekt vorbereitet, aber da gibt es ja zum Beispiel auch Beispiele, sage ich mal, wenn man eine Gerichtsverhandlung aus ästhetischen Gesichtspunkten betrachten würde, kann man ja auch da nachverfolgen, dass es bestimmte ritualisierte Abläufe gibt, bestimmte Kostüme ja sogar auch noch und der Gong, der dann vom Hammer, der Richter des Hammers geschlagen wird. Aber das Ritualisierte finde ich tatsächlich sehr spannend. Gibt es Dinge, die sich für euch immer in der Performance wiederholen? Gibt es bestimmte Muster oder Settings, auf die ihr zurückgreift, die eigentlich immer funktionieren oder die bestimmt euch in eine bestimmte Situation versetzen, wenn ihr arbeitet?
Naja, ich würde sagen, dass also mich hat der Moment, den ihr jetzt gerade beschrieben habt, in meinen Sachen immer interessiert. Nicht so sehr, dass ich jetzt vielleicht in den komme oder etwas Vergleichbares durch Performance erlebe, aber sozusagen, ich habe mich lang mit so einer Arbeit, die heißt Mikrodramen, habe ich so eine Serie gemacht, wo es ganz viel um so Konzepte aus dem Volksstück sozusagen ging, was ja so etwas Ähnliches ist, was ich jetzt gerade beschrieben habe, wo es eben nicht darum geht, einen neuen Inhalt zu erzählen, sondern im Gegensatz sich auf den zu verlassen, den alle irgendwie vermeintlich kennen, auch wenn sie jetzt die spezielle Geschichte nicht kennen, aber halt so Geschichten wie der Ehemann versteckt sich im Schrank oder so, oder der Liebhaber versteckt sich im Schrank oder der Ehemann kommt heim oder so. Also so Geschichten, und es geht eben nicht um was Neues zu erzählen, sondern es geht um so, was ich immer so genannt habe, körperliche Aktivierung von kollektivem Bewusstsein oder Inhalten. Und das ist ja das, was Luca auch gesagt hat. Und das hat halt sehr viel mit so populären, das passiert halt auch sehr vielen populären Unterhaltungsformen, wie eben dem Theater, das auf Marktplätzen aufgeführt wurde oder heute im Fernsehen oder so noch immer gemacht wird. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, dass es ja um so eine gemeinsame Aktivierung oder Reaktivierung von gemeinschaftlichen Sachen geht und nicht so sehr um eine Übersetzung eines Inhaltes in das Medium Drama oder Film oder so.
Ja, die Rolle des Körpers in der Performance oder der Verkörperung von, wenn man so will, gesellschaftlichen Scripts, die dann aber auf eine Art und Weise in dieser Verkörperung auch auf eine Art transformiert werden, dass was anderes passiert, ist schon ziemlich spannend. Ich wollte jetzt aber auch nochmal auf diesen landläufigen Begriff der Performance von Dingen zurückkommen. Das finde ich eigentlich ganz schöne Bemerkung, Beobachtung, dass Dinge eben auch auf eine Art und Weise performen müssen, weil wir befinden uns ja aktuell leider mitten in einer Pandemie, die genau also körperliche Co-Präsenz und die Performance der Körper in einem gemeinsamen Raum unmöglich, wenn nicht sogar gefährlich macht für manche. Und auch die Ausstellung aus heutiger Sicht, für die ihr ja gerade dieses umfangreiche Performance-Programm plant, ist von dieser Pandemie immer noch betroffen, die wahrscheinlich auch noch das Jahr ein bisschen weitergehen wird. Wie geht man also als Performance-Künstlerin, als Performance-Künstler allgemein mit dieser Lage um, dieser aktuellen Situation und speziell vielleicht auch im Hinblick auf die Ausstellung? Wie arrangiert man ein Programm mit Hilfe von performenden Dingen, sodass sich das überträgt, was man übertragen wollte?
Also der Recording Room, das Projekt im Rahmen dieser Ausstellung, ist eigentlich entstanden zur Zeit des ersten Lockdowns zusammen mit Alex Oppermann. Und die Idee war eben, dass ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Lehrbereich elektronische Medien und Performance im erweiterten Feld zu machen. Und die Grundidee war eigentlich, dass man also eben einen Aufnahme- und Streamraum macht, eine Hülle, ein Container, den anbietet und dann erst in der Folge sich um die Füllung dieses kümmert. Eben ein System, das es schon gibt, das aber eben durch die Zeit damals halt hohe Relevanz bekommen hat und dem man aber sich abgrenzt von den vielen Livestreams, die man in der Zeit schon so bekommen hat, wo man dann quasi nach einem Tag Unterricht und digitale Arbeit dann auch noch so 3 DJ-Livestreams bekommen hat und auch noch Sport machen sollte und so keinen Bock mehr hatte auf das. Und deswegen ist die Idee aufgekommen, dass eben die Performances, die in diesem Recording Room stattfinden, live stattfinden und live gestreamt werden. Man also quasi die Anspannung der Performerin, des Performers in irgendeiner Art und Weise mitkriegt, weil es keinen zweiten Start geben kann. Oder kann es schon geben, aber der ist dann halt Teil der Sache. Also dass dieser Live-Event irgendwie spürbar ist und auch nicht eben wie bei anderen Streams 5 Minuten nach Ende sozusagen schon wieder verfügbar ist auf einer Mediathek oder so, dass man nicht sagen kann, okay, gucke ich mir morgen zum Frühstück an oder so. Und genau, das war die Grundidee. Und dann jetzt, also während dem ersten Lockdown hat man noch nicht so viel überlegt, dass die Verfertigung dieser Performances ja eigentlich die gleichen Schwierigkeiten hat wie eine öffentliche Performance, ne? Weil man ja, sobald Menschen, wie du sagst, Menschen zusammenkommen, sind ja dieselben Maßnahmen entscheidend und klar sind es weniger als jetzt vor 40 Leuten, aber trotzdem kommen wir jetzt immer mehr schon in Schwierigkeiten, die zu verschiedenen Plans A, B, C führen. Also es gab auch die Idee, eigentlich ein VIP-Publikum bei jeder Performance dabei zu haben, die Performerinnen selbst auswählen können. So in der Art, wie es früher oft bei Fernsehshows, bei Aufzeichnungen für Fernsehshows halt ein bestimmtes kleines Publikum da war. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so richtig möglich, weil es schon zu viele Leute wären. Ja, man wird sehen, ob man überhaupt aus dem Museum raus streamen kann oder ob man nicht ins Museum hinein streamen muss. Ich weiß es nicht. Aber es ist wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise möglich mit einer sehr kleinen Zahl von Leuten. Aber wie alles, wie bei Filmaufnahmen und so, hat man jetzt eben auch auf digitalen Bühnen natürlich muss man bestimmte Maßnahmen erfüllen, die nicht einfach sind zu erfüllen.
Hat euch denn auch schon die Zoom-Fatigue, wurde es ja betitelt, ereilt? Also oder klar, das ist aktuell in dieser Situation die große Herausforderung, über die Vermittlung, über mediale Vermittlung was herzustellen, was vielleicht auch gar nicht den Anspruch erheben muss, an die räumliche Kopräsenz ranzukommen, aber natürlich irgendwie interessante neue Facetten auch immer wieder noch an der Performance aufmachen kann. Was sind da eure Meinungen zu? Funktioniert das gut oder ist das, wird das alles irgendwann anstrengend und langweilig? Oder wie geht es euch selber vielleicht auch damit?
Ja, Also mir geht es auf jeden Fall, glaube ich, wie den meisten so ein bisschen, was wir auch vorhin meinten, warum wir gesagt haben, wir müssen das irgendwie neu denken, weil man sich ja schneller an diese Formate gewöhnt und auch schneller an dieses, an diese zweidimensionale Repräsentation auch von allen Menschen. Also am Ende ist das Problem ja mit dieser Medialisierung, dass das Medium halt immer dasselbe ist. Ich glaube, dass diese Kopräsenz, also wenn man das so ganz so, wir haben ja schon von Superkräften gesprochen vorhin, also diese Superkraft, an einem anderen Ort zu sein, zumindest mit einer Art von Repräsentation live, das ist ja schon eigentlich eine super krasse Sache. Also wir können jetzt hier zusammen uns unterhalten im virtuellen Raum und das hat ja schon irgendwie, gibt es ja schon eine Kette von unserem Körper über die, das Interface, über das Internet, wo ja schon eine Materie zwischen uns ist, die uns auch irgendwie verbindet. Aber über diesen Weg quasi eine Stimulation zu finden, die eben nicht langweilig ist und so, ich glaube, das geht langfristig nur übers Experiment. Und deshalb, das ist so jetzt von meiner, sag ich mal, studentischen Seite das Interessante daran, dass wir quasi, klar, dieses Equipment haben dass uns, und diese paar Bedingungen, aber dass wir an sich vom Format her frei sind eigentlich. Und wir sind auch da in der Lage, Formate zu hinterfragen, die es ja schon längst gibt, die auch schon live funktionieren. Sportschau ist ja auch eine Live-Sendung zum Beispiel. Oder Teleshopping oder so Sachen. Also es gibt ja schon lange die Fernsehen und so Sachen. Und darauf kann man irgendwie zurückgreifen, das kann man aber auch irgendwie hinterfragen. Und ich glaube, das ist das, sage ich jetzt mal, Spannende. Weil jede Arbeit, jedes Team, was sich jetzt quasi um eine Performance kümmert, unterschiedliche Vorstellungen von diesem Format haben wird, zwangsläufig. Und genau, das jetzt zusammenzufassen, das ist dann so ein bisschen die Aufgabe dann von der Kuration, vom Technikteam und so, genau.
Und um nochmal aufzugreifen vom Anfang, der erwähnte Ekel-Effekt vor dem Mitmach-Aufforderung, wird es denn auch im Livestream Mitmach-Aufforderung geben? Tatsächlich hat sich das ja auch in diesem Lockdown entwickelt, dass man zum Beispiel Weihnachtsfeiern in Unternehmen, dass man alle sich zusammen in Zoom trifft und alle das gleiche essen, aber tatsächlich habe ich das selber auch schon in der Lehre mitbekommen, dass das einen interessanten Effekt hat, wenn man über das Mediale, wo alle zwar gleichzeitig da sind, aber wenn alle aufgefordert sind, gleichzeitig das Gleiche oder was Ähnliches zu machen, also such einen gelben Gegenstand oder so und alle müssen den gelben Gegenstand in die Kamera halten, das hat eine seltsame aktivierende Wirkung, dadurch, dass man dann doch versteht, ja, man ist halt tatsächlich gerade auf eine Art und Weise miteinander präsent. Also gibt es Mitmachelemente oder habt ihr das eher ausgeschlossen bisher?
Meines Wissens gibt es nicht so, aber nicht, weil wir es ausgeschlossen haben. Vielleicht haben wir es ausgesendet intuitiv. Ich weiß nicht.
Genau, ja.
Aber wir haben es nicht verbalisiert und meines Wissens hat es auch niemand anderer verbalisiert, richtig?
Mal sehen.
Obwohl, bei Teleshopping kann man anrufen.
Genau, ja, ja. Also
das heißt eigentlich nicht Teleshopping, aber es ist eine Performance, die HFG Trend heißt, richtig?
Ja.
Da kann man anrufen. Doch, es gibt die einzige. Da gibt es auch Gäste.
Ja, richtig, Interviews. Also da gibt es auch dann ja eben noch mehr mediale Ebenen. Genau, also es gibt schon, die Angst soll schon groß sein beim Publikum, von uns genervt zu werden. Doch, bitte. Nein.
Also
nein.
Es gibt auf jeden Fall die Aktivierung der Zuschauerinnen und des Zuschauers. Eine Frage wollte ich noch anschließen an den Recording Room, weil das mich auch schon fasziniert, weil Luca, du bist ja in Person jetzt jemand, der diese beiden Performance-Begriffe, wenn man so will, miteinander verbindet. Also einmal bist du selber Künstler, Performance-Künstler im Ausstellungskonzept, aber auch derjenige, der sich dann um die technische Performance der Dinge kümmert. Wie fließen diese beiden Aufgaben zusammen? Sind das unterschiedliche Sachen oder lässt sich das gut miteinander vereinen?
Also es ist schon trippy manchmal, sage ich jetzt mal so. Also das, was ich vorhin meinte, so ein bisschen dieser, dadurch, dass man so auf allen Ebenen irgendwie aktiv ist, ja, es ist ganz schwer, so ein bisschen das in Worte zu fassen, weil man irgendwie halt in den Zwischenebenen der Formate halt so irgendwie unterwegs ist. Und ab wann, wo ist denn die Grenze jetzt? Genau, das ist eigentlich wie ich das mal sagen könnte. Wo ist die Grenze zwischen dieser technischen Performance und der persönlichen Performance dann von mir? Das ist so, steht auch so ein bisschen im Mittelpunkt von dieser Woche, die ich bewusst irgendwie als eine freie Zeit irgendwie konzipiere und wo ich jetzt quasi mit dem Team zusammen experimentiere. Also wir sind jetzt einfach dabei, dauerhaft Sachen zu produzieren und zu schauen, wie, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann eigentlich erst zu entscheiden, wie sieht die Performance genau aus. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich dort in der Performance auf gewisse Dinge zurückgreifen werde, die ich irgendwie dahin bringe. Also ich weiß, dass ich mit Menschen da versuche zu interagieren, Freunde irgendwie zusammenbringe, Musik machen werde und so Sachen. Also aber eher genau diese Vorstellung von so einem Action Painting und dass ich halt quasi die ganze versuche, eine weiße Fläche zu erzeugen, die ich dann bespiele. Genau. Und eben aber unter der Fragestellung, wie das eigentlich möglich sein kann, dass wir in diesen digitalen Zeiten trotzdem eine Community irgendwie bilden und denken können, weil ich glaube, es ist gerade unglaublich wichtig, dass wir Wege finden, subversive Wege finden, miteinander zu kommunizieren und uns nochmal so ein bisschen auch so solidarisieren, weil die politische Lage, jetzt jährt sich ja Hanau zum Beispiel, der Terroranschlag, nicht Halt macht. Also wir sind immer noch aufgefordert, uns zu vernetzen, zu interagieren und Kritik zu äußern und diese Dinge. Und das können wir jetzt nicht mehr im Präsent machen so richtig, aber wie können wir das digital machen? Und wie können wir das vielleicht auch abseits der Wege, die wir jetzt schon kennen und vor allem abseits der Mediengiganten?
Ich glaube, es ist auch, was du also vorher angesprochen hast, Felix, ist halt auch Teil des Unterschieds vielleicht der Performance-Kunst im bildenden Kunstbereich als Performance woanders. Es ist halt diese, man muss ja in meiner bildenden Kunst eigentlich so ein bisschen alles machen. Und das ist das, was Luca da jetzt vielleicht verstärkt gerade hat im Recording Room, weil man im Prinzip, selbst wenn man jetzt eine etablierte Künstlerin, Künstler ist und Assistenten hat, muss man immer viel mehr verschiedene Sachen gleichzeitig machen, als wenn man jetzt Schauspielerin in einem Theater ist. Und das hat Vorteile und Nachteile. Und ja.
Genau. Burnout ist der Nachteil und der Vorteil ist vielleicht mal einen tollen Moment vor der Kamera.
Control-Freak werden.
Ja, genau. Und dann gehen wir uns gegenseitig alle auf den Geist.
Ja, den Druck der Kreation kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich sitze ja hier auch als Podcast-Host und habe die ganze Zeit die Aufnahme im Blick, dass auch alles technisch läuft. Wie ist das dann jetzt im Recording Room speziell, aber auch bei Performances allgemein, wenn was schief läuft? Muss man beim Performen auch Mut zum Scheitern haben, um auch nochmal eine andere Podcast-Frage aufzugreifen?
Ja, oder um Schlingensief wieder reinzubringen, Scheitern als Chance? Also ja, für mich klare Antwort, ja.
Ja, vielleicht es ist vielleicht so eine Chance, mit dem Scheitern anders umzugehen, weil man eben in einem anderen Mode ist oft als im wirklichen Leben und nicht sofort sagt, oh, ich bin jetzt gescheitert, ist ja wurscht oder scheiß drauf oder hast du dir eh schon gedacht, dass ich jetzt scheitere? Sondern man ist in einem anderen Zustand und schafft vielleicht aus diesem Scheitern herauszuwachsen oder das zu transformieren in was anderes. Und vielleicht bleibt es noch immer Scheitern, ist aber gleichzeitig was anderes. Oder was es auch gibt, dass es gar keiner mitkriegt und man nur selber die ganze Zeit denkt, man ist jetzt total gescheitert. Die anderen denken, war genial. Aber man hat einen anderen, man ist in einem anderen Modus und kann dadurch anders operieren als im wirklichen Leben.
Also diese Momente liebe ich auch. Gerade wenn man irgendwie selber, ich meine, du musst dich jetzt ja selber auch schneiden und so und ich habe das jetzt auch öfter schon machen müssen und ich hasse das. Sobald ich was gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat und ich gucke mir das danach an und ich bin so, oh Gott. Aber dann zeige ich das einer anderen Person und die ist dann so, wow, ja toll, ist doch okay. Oder da fallen ganz andere Sachen auf und so. Und ja, man muss sich schon so ein bisschen lösen, zumindest ist das, was ich gerade lerne, so die Identität, die ich habe als Performerin, ist eine andere als ich selber. Aber manchmal ist mir die Grenze auch nicht so ganz klar. Also das ist, glaube ich, so was, wo man auch immer wieder neue Herausforderungen bekommt.
Das ist jedenfalls wichtig zu lernen. Also es ist eine gewisse Schizophrenität, muss man schon mitbringen.
Die Schizophrenität der Rolle finde ich auch noch interessant, dass man eben nicht so wie im Theater ganz klar trennen kann, das ist jetzt die Rolle, die ich darstelle. Man hat immer eine andere, sondern man ist ja irgendwie am Ende des Tages immer noch die Person mit einem Namen, für den man bekannt ist. Aber auf einer anderen Seite, auf einer anderen Ebene ist man natürlich auch ein bisschen getrennt von dieser Rolle im Privaten.
Das war ja auch das, was Kerstin vorhin mal angesprochen hat, dass ja Performance auch einfach sein kann, dass ich genau dasselbe mache wie zum Beispiel einen Beruf, so tue, als würde ich einen Beruf ausüben. Zum Beispiel, ich verkaufe irgendwas bei einer Vernissage und so. Und die Leute, denen fällt das ja vielleicht gar nicht auf, dass ich eine Performance mache. Und da ist man dann auch immer in so einem Loch von einer gesellschaftlichen Konstruktion, die irgendwie völlig funktioniert, aber eigentlich bin ich im Kopf selber so, ey, ich mache ja gerade eine Performance. Und dann ist ja die Frage, wo ist jetzt die Realität und wo ist jetzt die Lücke? Also bin ich dann so ein schwarzes Loch quasi oder so? Also zumindest mir persönlich ist es schon mal begegnet, ja.
Ich glaube gar nicht, dass sich jetzt Theaterschauspieler zum Beispiel so viel weniger Probleme damit oder so klarer ist, dass das jetzt eine Rolle ist und das nicht. Die haben nur oft aufgrund ihrer Ausbildung mehr quasi Strategien erlernt, um das voneinander trennen zu können. Was auch damit zu tun hat, dass ja eine Performance in einem Theater viel öfter in der Regel aufgeführt wird als in der bildenden Kunst eine Performance. Da ist es schon auffällig, wenn man eine Performance öfter macht. Ganz oft ist es wirklich einmal. Und jetzt zum Beispiel in einem Theater ist ja das Problem, dass man es jeden Abend einerseits aktivieren können muss als Darstellerin oder Darsteller und aber dann auch wieder abbauen muss. Und deswegen, ja, muss man da auch einfach Strategien sich erarbeiten, um das wieder loszuwerden, sonst wird man verrückt.
Ja, ich freue mich auf meinen Urlaub auf jeden Fall.
Ja, wir haben jetzt über den kritischen Einsatz der Performance-Kunst gesprochen, über die Potenziale der Verkörperung oder was dabei passiert, wenn man bestimmte Themen, Texte oder Rituale verkörpert und die dabei nochmal ganz anders erfahren kann oder auch anderen zum Erfahren gibt. Abschließend möchte ich aber nochmal auf die große Frage zurückkommen vom Anfang, also sozusagen einen Blick aufs große Ganze werfen mit der Frage, kann man die Zukunft performen? Können wir die Zukunft performen und wollen wir das überhaupt? Denn wie eingangs beschrieben, leben wir ja in einer Gesellschaft, die von uns verlangt, in Anführungszeichen, zu performen. Wir sind ständig dazu aufgerufen, zu performen. Und zuletzt hat Donald Trump natürlich auch gezeigt, dass Politik in großen Teilen was mit Performativität zu tun hat und hat das Ganze ins Absurde überspielt. Zusätzlich, wie auch schon angesprochen, die Selbstinszenierung auf sozialen Medien nimmt ständig zu und irgendwie ist das ganze Leben auf eine schlechte Art und Weise vielleicht Theater geworden, vielleicht auch noch mal mehr durch die Pandemie und diese Verschiebung des Sozialen auf diese digitalen Plattformen. Meine Frage ist deswegen ein bisschen kritisch an euch. Sollen wir Zukunft überhaupt performen wollen oder anders gewendet, was hat gerade die Performance-Art vielleicht diesem Performativitätsturn, diesem kapitalistischen Performativitätsturn entgegenzusetzen?
Naja, nur mal kurz bei der schlechten Art und Weise der Performance gerade zu bleiben, im Leben, im Alltag, auf die du angespielt hast, ist ja, das ja, bereitet natürlich große Sorge, finde ich gerade, weil es natürlich im Leben ganz viele, vor allem junge Menschen, Kinder, Jugendliche gibt, die jetzt, was du anfangs gesagt hast, die gerade damit aufwachsen, dass ihnen gesagt hat, Körper und Körperlichkeit ist gefährlich, Zusammensein bedeutet Gefahr. Und das ist natürlich ganz krass, wenn man sich vorstellt, was daraus wird. Das kann man sich jetzt noch nicht so genau vorstellen, was davon bleibt in den Hirnen dieser jungen Menschen oder Kinder. Und es gibt ja auch viele Psychologen und Therapeuten, die von einem großen Zulauf von Menschen berichten, die eigentlich eben psychosoziale Unterstützung gerade brauchen. Was anderes, was du auch angesprochen hast, ist ja auch eine schlechte Zukunftsaussicht, sind unsere Körper, die zu Teletubbies werden in dieser digitalen Arbeit. Und wenn das so weitergeht, auch echt für kein gutes Überleben in unserer Gesellschaft spricht, sondern man muss eigentlich, und auch das, was jetzt jahrzehntelang promotet wurde, so Joggen oder so, denkt man, hilft vielleicht auch nicht so. Man braucht eigentlich jetzt so ein Training, wie es Einsatzkräfte haben. Also, dass man als Mensch ganz lange sitzen kann zum Beispiel und dann ganz explosiv situativ aufspringen kann und ganz viel Kraft hat. Das erscheint mir eigentlich wichtig für die Zukunft. Und dazu muss man eigentlich sehr viel trainieren und darf nicht die ganze Zeit vor diesen Geräten verbringen. Und dann ist ein Zukunftsaspekt, der sicher stattfinden wird, dieses digitale Theater, nenne ich das jetzt mal, also was wir jetzt im Recording Room auch machen, was, glaube ich, mit wahnsinnig viel Geld erweitert werden wird. Also das gibt es ja jetzt schon an normalen Konferenzräumen, Kamera oder Mikrofone, die auf die Sprecher reagieren. Also dass man auch irgendwann mal quasi so wirklich leere Hüllen haben kann, wo man dann allein performen kann und eine Maschinerie sich programmiert ist, dich aufzunehmen, bis hin zu, dass man gar keine Schauspielerinnen oder Darstellerinnen mehr braucht, sondern alles animiert sind oder alles Avatare sind. Ja, viele Leute sagen ja auch, dass genau das Gegenteil passiert oder dass es so eine Bewegung gibt, die genau das Gegenteil macht. Das ist so, sie sagen ja so ein Berlin der 20er Jahre wieder voraus, in dem sowas wie Performance dann so pervertierter Untergrund wird, weil es eben mit sowas Ekligen wie Körperlichkeit zu tun hat, was Illegales ist. Das könnte ich mir auch vorstellen. Meine eigene zukunftsidealisierte Zukunftsvorstellung ist eigentlich das, was ich mir schon vor der Pandemie immer gewünscht habe, eigentlich so eine Art transdisziplinärer Zirkus, wo ja eben wo sich die bildende Kunst viel mehr expandiert und auch Leute eben aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten, aber nicht eben über was reden, sondern irgendwie so aktiv Sachen austauschen, also Sportler, Hirnforscher, Künstler, Tänzerinnen und so ein modernes Cinema of Attraction, wo man zusammen aktiviert, Sachen aktiviert und nicht bespricht.
Ja, auf jeden Fall. Also das, was ich auch meinte mit dem bisschen so versiv, da wieder ranzugehen. Wir sind jetzt irgendwie daran gewöhnt, dass die ganzen Kommunikationswege, das Internet, wo man sich überlegt, vor 10 Jahren oder 20 Jahren, ich bin ja jetzt selber nicht der Älteste, aber ich habe ja noch Computer abstürzen sehen und aufhängen sehen und ich habe gesehen, dass man dann irgendwie rausgehen muss und was anderes machen muss. Und irgendwie denke ich, ist es vielleicht interessant, halt ja, so ein bisschen die Systeme so ein bisschen an die Grenzen zu führen, um zu zeigen, wie weit uns das halt irgendwie bringt und so. Und auch zu schauen, dass man irgendwie diesen Datenstrom wieder nutzt, um so eine gewissen Untergrundenergie oder sowas zu erzeugen. Also gar nicht mal, vielleicht wird es auf der großen Ebene so weitergehen mit diesem Trumpism und auf der großen Ebene weitergehen mit Instagram, die gerade völlige Eigentore schießen durch ihre Sensible Content Policy, also die für KünstlerInnen und für PerformerInnen, für queere Menschen völlig uninteressant werden. Wenn wir es schaffen, so als, also so auch so ein bisschen materialistisch daran zu gehen und zu sagen, wir müssen Produktionsmittel an uns reißen, um dem schlechten Performativen was entgegenzusetzen, dann denke ich, kann das schon eine Hoffnung sein. Und ich, um auf die Eingangsfrage nochmal einzugehen mit dem Performance, sollen mehr Leute mehr Performance machen? Absolut. Also bewusst halt. Also ich glaube, das Problem bei Performance ist, wenn man die Gesetze, die Regeln, diese ganzen Prinzipien nicht kennt, dann kann man da schnell drauf reinfallen. Oder man kann schnell sich von sowas, von dieser Präsenzenergie, die dann auf einmal da ist, die so ein Trump auf jeden Fall schafft. Der muss seine Hand irgendwie hochheben und zack, funktioniert das irgendwie. Durch diese Präsenzenergie so einnehmen zu lassen. Und dass, wenn man halt irgendwie weiß, aha, es gibt so gewisse Cues, es gibt das ist eine Technik, die kann man irgendwie lernen, dass man dann vielleicht auch sich wehrhafter gegen diese Vereinnahmung ein bisschen stellen kann. Aber das sind alles Utopien. Ja, mal sehen, wie es wird.
Ja, die Verschränkung des Körpers mit überlasteten Datenströmen, die dann subversive Untergrund Performance-Kollektive gründen, klingt genau, auf jeden Fall nach einer sehr guten Utopie.
Ja.
Aber zum Abschluss, so wie mit jedem Gast, mit jeder Gästin, will ich gar nicht ganz so weit in die Zukunft blicken mit euch, weil wir haben jetzt viel über das große Ganze, über die ferne Zukunft gesprochen. Lasst uns doch auch nochmal über die ganz kleine Zukunft morgen sprechen. Was werdet ihr morgen machen, wenn nicht sogar performen?
Also ganz normal, was wir jetzt morgen machen, das ist ganz langweilig. Ich fahre morgen mit dem Zug nach Offenbach und dann treffe ich Mitglieder der Zweckgemeinschaft Hölderlin, eine Zweckgemeinschaft, die in einer Ausstellung in Bad Homburg Ende April mitmachen wird. Und dann schalte ich mich nach diesem Präsenztreffen habe ich dann genug getankt, um mich digital in die Fachbereichs- und Senatssitzung einzuschalten.
Bei mir, ich werde morgen wahrscheinlich zu spät aufstehen und verzweifelt versuchen, wach zu werden und dann irgendwie mich doch hoffentlich durch ein bisschen Sport aktivieren können. Dann werde ich an die Goethe-Uni fahren und dort für die Neuen Testament ein bisschen arbeiten, mich ein bisschen da textwissenschaftlich betätigen und dann mal sehen. Dann ist da eigentlich der Tag relativ frei. Ich bin da sehr spontan. Das ist eine Frage. Morgen ist, ich weiß gar nicht, was du meinst.
Klingt aufregender als bei mir, finde ich.
Ja, es liegt vielleicht auch nur dran, wie ich es erzählt habe. Ja. Ich fahre morgen mit dem Zug.
Ich lese vielleicht gleich auch das Neue Testament mitnehmen.
Ja!
Sozusagen die Rollen nochmal tauschen.
Genau.
Ja, vielen Dank für euch beiden für das interessante Gespräch. Das war schon die 15. Folge jetzt des Podcasts. Und wir sehen uns hören uns nächste Woche wieder. Und spätestens sehen wir uns dann bei der Eröffnung der Ausstellung aus heutiger Sicht Ende April im Museum für angewandte Kunst. Und ich bedanke mich bei euch beiden fürs Kommen.
Danke dir.
Danke für die Einladung.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Offline, der Podcast der HFG Offenbach.